Architekturfunk, der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zum Heinz-Architekturfunk, Episode 157 am 19. September 2024. Ich bin Kerstin Kuhnekert und heute spricht Klaus Fühner mit Christian Gauss. Los geht's.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Heinzer Architekturfunk. Wir senden heute live, beziehungsweise wir nehmen live auf von der Architektur in Hamburg und mir gegenüber steht Christian Gauss. Gauss Architekten ist ein international agierendes Architekturbüro mit Hauptsitz in Göppingen, aber auch mit Niederlassungen in Stuttgart, in Kiel und in Rotterdam. Das Büro blickt auf eine langjährige Erfolgsgeschichte zurück, kann man sagen. 60 Jahre ist es alt. Es wurde, Christian, von deinem Vater, von Alois Gauss, gegründet. Heute führst du das Unternehmen gemeinsam mit deiner Frau Saskia. War das vorprogrammiert, dass du quasi in die Fußstapfen deines Vaters steigst?
Ja, lieber Klaus, Mon, wie man hier im Norden sagt. Vorprogrammiert weiß ich nicht, ob das so war. Also ich habe noch einen älteren Bruder und der hat tatsächlich auch Architektur studiert und das war die Überlegung, dass der das Büro übernehmen sollte, aber er ist gesundheitlich so angeschlagen, er hat MS in einem relativ starken Stadium, dass er auch früh dann nach seinem Studium dann berufsunfähig war und nicht mehr den Beruf ausüben konnte. Eigentlich wollte ich mal Pilot werden.
Okay.
Aber ich bin ganz froh,
dass ich... Du hast mittlerweile aufgegeben, oder?
Genau, ich bin ganz froh, dass ich Architekt geworden bin und sozusagen durch diesen Beruf und durch diese Aufgabe auch versuche, vielleicht ja unsere Umwelt ein Stück schöner zu machen, ein Stück nachhaltiger zu machen. Und das ist ein sehr, sehr schöner Beruf, auch wenn es ein sehr, sehr anstrengender ist.
Du hast das Büro mit 30 Mitarbeitenden, die verteilen sich auf die verschiedenen Standorte. Ich nehme an, Göppingen ist ja der Hauptsitz, dass da auch die meisten Mitarbeitenden sind. Du bist sehr breit aufgestellt, du positionierst dich sehr gut, du hast eine super coole, interessante Internetseite, du bist sehr aktiv, ihr habt gerade eine Ausstellung beendet, 112, da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Du bist aber auch in vielen anderen Bereichen aktiv, machst Wettbewerbe, gehst in die Kommunikation, widmest dich aktuellen Themen. Wie schaffst du das alles unter einen Hut zu bringen, dort auch vielleicht eine gute PR aufzubauen und trotzdem noch alle Projekte zu jonglieren und die Mitarbeitenden zu handeln?
Also im Endeffekt muss man natürlich sagen, dass das, was wir als Architekten machen, ja keine Einzelleistung ist, sondern in der Regel immer eine Teamleistung ist und auch eine große Teamleistung in diesem Fall von unserem Team, von den Mitarbeitenden. Wir haben 30 Mitarbeiter, die sich ungefähr so um die 20, 22 sind in Göppingen, am Hauptstandort sozusagen sitzen die und arbeiten die dort. Und wir haben vor einem Jahr in Stuttgart ein Büro eröffnet, im Stuttgarter Westen, weil, du hast ja erwähnt, wir machen sehr viele Wettbewerbe. Und die Frage des Wettbewerbsstandortes ist natürlich eine entscheidende, um gutes Personal und auch entsprechend, sage ich mal, junge Leute zu bekommen. Stuttgart hat eine sehr hohe Architekturqualität und auch eine hohe Architekturdichte, ja, an den Hochschulen. Es gibt 3 Hochschulen, wo man Architektur studieren kann. Viele bleiben dann auch in der Stadt. Und es ist einfach für die jungen Leute nicht zu vermitteln, dann 40 Kilometer ins Umland zu fahren, nach Göppingen, ja. Und dort zu arbeiten. Und deswegen war unsere Intention, nach Stuttgart zu gehen und in Stuttgart ein Wettbewerbsbüro aufzubauen. Das sind wir momentan im Aufbau. Wir haben jetzt 3-4 Leute, die dort sitzen. Wir möchten dort zusätzlich wachsen und diese Leute machen Wettbewerbe momentan bundesweit, zu denen wir teilweise eingeladen werden. Das sind Schulen oder sind auch Feuerwehren, weil das so ein bisschen unsere, sagen wir, Kernkompetenz sich herausgearbeitet hat in den letzten Jahren. Und in Kiel, da haben wir eine Person. Und das ist auch so eine Geschichte, die ich gerne erzähle, weil die ist eine wahre Geschichte aus dem Leben ist. Eine Mitarbeiterin hat sich verliebt und dann steht der Chef vor der Entscheidung, lässt er sie ziehen oder nicht. Und wir haben sie 1,5 Jahre letztendlich nach ihrer Heirat dann eingebunden in die Projekte. Sie ist Projektleiterin und daraus ist dann ein neuer Bürostandort entstanden, weil wir uns...
Habt sie ziehen lassen, aber habt sie nicht gehen lassen.
Ja, genau. Und dadurch ist Neues entstanden. Sie hat nämlich Sie baut jetzt diesen Standort auf in Kiel. Und wir haben über ein VGV-Verfahren dann auch ein reales Projekt in Kiel gewinnen können, in Kindergarten, wo wir momentan in der Planung sind. Und die Vorstellung ist, dass wir von Kiel aus dann noch mehr Richtung Norddeutschland und Mitteldeutschland arbeiten.
Super. So, jetzt musst du aber auch noch den Standort in Rotterdam erwähnen.
Ja, das kommt einfach daher, weil ich habe von 94 bis 98 in Dessau studiert. Damals im Wilden Osten im Bauhaus und wir sind dann immer einen Kopf von Süd nach Rotterdam gefahren und haben da diese städtebaulichen Entwicklungen, die haben uns begeistert und die haben wir sozusagen aufgezogen. Und wie manchmal das Leben möchte, ja, habe ich 2004 dann die Saskia kennengelernt. Sie ist Niederländerin, kommt aus Rotterdam und sie ist dann nach Göppingen gezogen und wir leben dort, haben eine Familie mit zwei Kindern. Und so ist unser Büro auch so ein bisschen deutsch-niederländisch geprägt, weil sie in der Verantwortung ist. Sie ist Geschäftsführerin vom Büro und macht sozusagen den gesamten Büro, die Büroorganisation und die ganze Struktur. Aber auch das Thema Mitarbeiter, Mitarbeiterentwicklung, das ist ein zentrales Problem und ein zentrales Thema für Planungsbüros. Und das ist in ihrer Verantwortung, da bin ich sehr, sehr froh und das bereitet mir dann vielleicht die Chance, solche Events wie heute wahrzunehmen und rauszugehen.
Ja, Organisation ist alles. Aber gibt es denn auch real einen Standort in Rotterdam?
Also
ist
wir haben in Rotterdam kein operatives Geschäft. Mhm. Ich bin eingeschrieben in Den Haag in die Architektenliste, die sozusagen notwendig ist, weil die Berufsbezeichnung auch in Niederlande geschützt ist. Und ich habe ein sehr, sehr gutes Netzwerk mit niederländischen Architekten, die uns immer wieder mal anfragen in Deutschland für Wettbewerbe, für Kooperationen. Und da entstehen dann also teilweise Wettbewerbsarbeiten oder Präsentationen oder dann natürlich auch reale Projekte, die wir angehen.
Das Thema Nachhaltigkeit erhält Einzug in die deutschen Planungsbüros. Manchmal hatte ich den Eindruck, dass medial wir schon viel, viel weiter sind als real, als in der wirklich im Alltagsgeschäft. Ihr habt da schon einen Fokus in dem Bereich. Wie genau sieht das aus in Planungsbüros? Also macht ihr Gebäudeökobilanzierung, macht ihr Lebenszyklusanalysen, ihr habt eine große Affinität auch oder eine große, hohe Kompetenz im Holzbau, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Wie sieht der Planungsalltag in eurem Büro aus und was hat sich verändert im Vergleich vielleicht von vor 5 Jahren?
Also man muss sagen, wir sind vor, ich denke mal, 5 Jahren oder vielleicht sogar vor 6 Jahren Mitglied geworden bei der DGNB schon und haben uns früh zum Thema der Nachhaltigkeit bekannt. Wir haben zwei große Schulprojekte, die zertifiziert sind. Die sind aber nicht nach DGNB, sondern die sind nach LEED zertifiziert, weil das amerikanische Schulen in Deutschland sind, die wir in Stuttgart realisiert haben und in Spangdahlem in der Nähe von Trier. Und da sind wir relativ früh schon mit diesen Zertifizierungssystemen, sage ich mal, in Berührung gekommen. Das ist gut, ja, dass es das gibt, aber ich denke, es war notwendig und wichtig, dass es noch einen niederschwelligeren Bereich gibt, nämlich die Phase Nachhaltigkeit der DGNB. Und wir sind so konsequent.
Auch eine super Initiative, ne? Vielleicht kurz erwähnt. Ich glaube, ich bin nicht auf dem aktuellen Stand, aber ich schätze mit ca. 350
so Partnerbüros. 360 Büros, ja, wir waren eine der Erstunterzeichner dieser Phase Nachhaltigkeit. Die gibt es in der Zwischenzeit ja nicht nur für Architekturbüros, sondern auch für Tragwerksplaner, für TGA-Planer. Das hat sich und für Landschaftsarchitekten hat sich das sozusagen ausgedehnt und erweitert, was ich auch vollkommen richtig finde und gut finde. Und genau, ich glaube, das ist es, was wir brauchen. Wir brauchen ein besseres Verständnis für Nachhaltigkeit. Und wir haben für uns beschlossen, jedes Projekt, was wir machen, machen wir mit dieser Phase Nachhaltigkeit. Wir kommen ja jetzt aus dem Schwabenland und da
doch eine gewisse Nähe zur DGNB.
Auch das, ja, aber ich sag mal auch die Kosten, die für Zertifizierungssysteme dort in Raum stehen und den Aufwand, das möchte so, das scheuen doch der ein oder andere.
Na klar, ja.
Und wir haben aber dann festgestellt, dass wir durch diese Phase Nachhaltigkeit und durch diese Implementierung in das Projekt, dass wir dort sehr, sehr effektiv arbeiten können und mit dem Bauherrn auf einmal über ganz andere Themen diskutieren, als über Quadratmeterflächen oder über Ausstattung, ja. Und wir gehen so weit, dass wir jedes Projekt unterzeichnen mit Bürgermeister oder Bürgermeisterin und auch in die Gremien gehen und dort diese Phase Nachhaltigkeit vorstellen und was das letztendlich auch für das einzelne Projekt konkret bedeutet. Ich glaube, wir als Architekten müssen da viel mehr aufklären und müssen viel präsenter sagen. In Nachhaltigkeit hat manchmal auch so ein Modewort geworden.
Na klar.
Ja, und viele wissen gar nicht, was darunter zu verstehen ist. Und Nachhaltigkeit bedeutet natürlich auch vielleicht, sich gar nicht mehr viel um den Neubau Gedanken zu machen, sondern vielmehr um den Bestand Gedanken zu machen, wie wir den Bestand umnutzen können. Oder wenn wir heute neu bauen, so zu planen, damit dieser Bestand dann in 60 Jahren auch mal wieder verändert werden kann.
Ihr habt eine hohe Kompetenz, ich habe es angesprochen, im Holzbau. Woher kommt das? Warum? Und ja, seit wann macht ihr das eigentlich?
Also du hast vorher gesagt, 60 Jahre ist Bürogeschichte. Ja, das Büro hat mein Vater mit Wettbewerbserfolgen damals gegründet. Und ich kann mich erinnern an die ersten Projekte so in den 90er Jahren, wo ich dann auch so neben dem Studium ein bisschen gearbeitet habe, als diese amerikanischen Militärflächen, die ja viele Städte hatten, und Göppingen so hatte auch sowas, Konversationsflächen, ja. Göppingen hatte die Cook Barracks und die sind dann wieder zurückgekommen und aus den militärischen Flächen hat man dann Wohnraum gemacht. Und wir haben schon damals in den 90er Jahren dann anderthalb- oder zweigeschossig aufgestockt in Holzbau, weil es relativ...
Oft auch aus statischen Gründen.
Aus statischen Gründen, aber auch aus wirtschaftlichen Gründen, ja. Und das Thema Zeit, da hat vielleicht das Thema Nachhaltigkeit noch keine so große Rolle gespielt, ja. Aber wir haben ganz viele Projekte, die wir schon früh mit Holz gemacht haben, weil wir einfach Holz lieben. Ja, wir arbeiten nicht ausschließlich mit Holz, sondern wenn man bei uns durchschaut, dann sind die Feuerwehren, haben auch unterschiedliche Materialitäten. Ja. Aber wir machen das gerne. Ich denke mal, wir haben ein gewisses Know-how im Team da drin und Holz ist auch ein schönes Produkt oder Material zum Bearbeiten. Und es gibt natürlich auch so einem Haus eine gewisse Wärme und eine gewisse Ästhetik.
Wie geht ihr da mit den baulichen Anforderungen um? Also Thema Brandschutz, Lärmschutz, Hochwasserschutz.
Ja, also wir haben es jetzt in Tübingen, hatten wir genau diese Punkte alle auf der Agenda und die haben unseren Planungsverlauf und unsere Planungsabstimmung natürlich mitbestimmt, ja. Aber durch entsprechende Expertise, entweder eigene Expertise oder auch Fremdexpertise über Fachingenieure, lässt sich das alles lösen. Holz und Feuer oder Feuerwehr und Holz ist auch so ein gernes, so ein Wortspiel. Ja, geht es überhaupt? Ja, das geht sehr, sehr gut. Holz ist nämlich ein Material, das sich sehr gut dimensionieren lässt und über die Dimensionierung natürlich auch den Brandschutz F30, F60 dann ohne Probleme herbringt.
Du sprichst jetzt das Projekt Feuerwehrhaus in Tübingen-Lustenau an, was ja auch stark durch die Medien gegangen ist und die konkreten Erfahrungen da aus dem Projekt. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen konkreter was zu erzählen. Ihr habt ja auch einige Preise mit dem Projekt gewonnen. Was ist das Besondere an dem Projekt?
Also das Besondere ist, dass es ein konsequenter Holzbau ist, der bis auf das Thema Hochwasser, wir haben da HQ100 sozusagen Bestimmungen und die wir dort erfüllen müssen. Und deswegen haben wir sozusagen so Aufkantungen gemacht, 60, 80 Zentimeter hoch, auf denen dann nachher die Holzwände aufstehen. Das ist ein konstruktiver Holzschutz, kann man sagen.
Ja, Stahlbetonaufkantungen.
Stahlbetonaufkantungen und dann ist der Aufzugsturm ist noch eine Stahlbetonkonstruktion. Ansonsten ist alles ein Holzbau. Und man muss vielleicht eigentlich vielleicht auch den Fokus zu dem legen, der überhaupt es ermöglicht, so zu denken. Das ist in dem Fall nämlich der Bauherr, das ist die Stadt Tübingen. Der Boris Palmer mit seinem mit seiner Kompetenz auch im Bauamt.
Die ist haben, der Oberbürgermeister.
Der Oberbürgermeister, ja. Die haben festgelegt, dass
Gesicht.
Es eine Gebäudeleitlinie gibt. Und in dieser Gebäudeleitlinie steht drin, Tübingen baut nur in Holz. Es sei denn, Das ist aus bestimmten Gründen nicht möglich. Hm. Aber bei so einem Feuerwehrhaus, wo wir überschaubare Spannweiten haben, ist das durchaus überhaupt kein Problem. Hm. Und so haben wir das Gebäude ganz in Holz konzipiert und ganz in Holz geplant. Hm. Im Übrigen ist es nicht unser erstes Holzfeuerwehrhaus. Es ist für die Stadt Tübingen das erste und es ist auch in der Holzbauoffensive des Landes Baden-Württemberg, sage ich mal, auch ein Best-Practice-Projekt. Das war dort auch dabei, deswegen war dann bei der Einweihung auch ein großer Aufmarsch und großes Fest mit dem Minister und mit sämtlicher Politik, weil es doch ein Prestigeprojekt ist und war. Und wir haben aber schon 2003, denke ich, eine Holzfeuerwehr schon realisiert, die damals auch einen Holzbaupreis gewonnen hat, zusammen mit Christoph Biok, Architekt aus München und Bekannter, mit dem wir das gemacht haben. Auf die Preise, in der Tat, wir haben wirklich eine Vielzahl. Wir haben jetzt, glaube ich, über 10 internationale Preise bekommen für dieses Projekt, weil natürlich das Thema Holz und Feuer schon auch interessant ist und auch zieht. Ja. Aber viel wichtiger ist eigentlich bei den Feuerwehren, dass die Gebäude funktionieren. Weil es geht um die Sicherheit, ja, es geht um Einsätze, es geht auch um die Sicherstellung, dass innerhalb, wenn der Anruf getätigt wird, innerhalb von 10 Minuten das Fahrzeug dann inklusive den Feuerwehrkameradinnen und Kameraden auch am Einsatzort ist.
Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was die Holzbauoffensive Baden-Württemberg ist.
Ja, das Land Baden-Württemberg möchte letztendlich viel mehr Holzbauprojekte haben, realisieren. Das hat in Heilbronn schon bei der Gartenschau begonnen. Da waren schon die ersten Holzhochhäuser, die da geplant worden sind. Ja. Und so entstehen momentan sehr, sehr viele neue Projekte in Holzbau. Unter anderem ein Parkhaus bei uns in der Nähe in Wendlingen, was gerade auch so ein bisschen durch die Presse geht, wo auch in Holz konzipiert ist. Im Endeffekt ist es vielleicht die Verantwortung der öffentlichen Hand, ja, und das Land und der einzelnen auch Städte und Gemeinden dort mit gutem Beispiel voranzugehen, um dann nachher bei Privatinvestoren oder auch bei privaten Hausbauern das Thema Holz zu verankern, ja, dass darüber nachgedacht wird.
Das heißt, welche Rolle kommt diesem Projekt quasi innerhalb dieser Holzbauoffensive zu?
Ist es dort vorgestellt, also es gibt eine Website darüber, eine Internetseite, dort ist es vorgestellt, da gab es auch einen Bericht und letztendlich gab es auch EFRE-Mittel, das sind Europa-Fördermittel, die wir durch eine Bewerbung und Präsentation dann für die Stadt Tübingen gemeinsam gewinnen konnten. Das sind, glaube ich, 400.000 Euro gewesen, die an zusätzliche Fördermittel dann reinkommen.
Ich würde gerne nochmal auf das Büro zu sprechen kommen. Es gibt nämlich so ein, zwei Themen, die ich auf eurer Internetseite entdeckt habe und die sich mir nicht ganz erschlossen habe. Eins davon ist Gauss Red. Was ist das?
Am Anfang des Jahres haben wir ein Redesign gemacht von unserem Logo, von dem, was wir da hatten und haben dann gesagt, wir machen eine Markenbildung. Wir haben eine Stuttgarter Agentur, Hochburg-Agentur dazu gehabt, die uns das CI gemacht hat. Und dadurch, dass wir einfach so viele Feuerwehren machen, ja, ist einfach das rausgekommen, dass wir gesagt haben, wir machen Gauss Red. Es war ein mutiger, vielleicht auch ein verrückter Vorschlag, ja, so eine kleine Marke zu machen, ja, so eine Submarke, unter denen dann letztendlich wir die Feuerwehren machen.
Das heißt, es ist eine eigene Projektgesellschaft oder ist das?
Nee, es ist nur letztendlich eine eigene Namensgebung, aber es ist in die Firma integriert.
Also ja. ein Brand, ja, das genau.
Bei uns gibt es zwei Firmen. Es gibt einmal Gauss Architekten und es gibt Gauss Generalplaner GmbH. Das ist sozusagen die Gesellschaft, mit der wir auch Generalplanerleistungen machen, mit der wir in der Vergangenheit schon große Schulprojekte gemacht haben und momentan auch in sozusagen neue Generalplanerthemen angehen.
Und dann gibt es ja eben die Ausstellung 112, also ausgeschrieben, die in der Architekturgalerie, glaube ich, stattgefunden hat. Hängt das auch mit der Marke zusammen, Gauss Red?
Ja, das hat sich so ergeben. Die Architekturgalerie in Stuttgart leitet der Thomas Geuder und ich arbeite schon relativ lang mit ihm zusammen. Und in der Diskussion und im Austausch kam auch mal die Idee, Christian, lass uns da mal eine Ausstellung machen. Und dann haben wir gesagt, nur über Feuerwehren, das war schon an sich verrückt, ja, gibt es eigentlich ganz wenig, dass es Architekturausstellungen nur über so einen speziellen Bautyp gibt. Wir haben gesagt, wir machen das und das hat sich dann auch so ergeben, dass zu dem Zeitpunkt dann auch das neue Logo und Branding entstanden ist und so haben wir dann auch gesagt, machen wir das unter Gauss Red.
Das erinnert mich ein bisschen an 4A-Architekten, auch ein Stuttgarter Büro, die das Gleiche eigentlich im Bereich Schwimmbadbau gemacht haben.
Richtig, genau. Die hatten vor ungefähr 2 Jahren oder so, hatten sie auch bei Thomas in der Raumgalerie eine schöne Ausstellung, wo es über Schwimmbäder ging. Mhm. Ja, und dann kam jetzt so das Sonderthema Feuerwehren. Ja. Und das Interessante war, die Ausstellung, die ging ja so, ich glaube, 10 bis 12 Wochen von Juni bis August. Und da war es dann so, dass dann doch immer wieder, hat der Thomas berichtet, ging die Tür auf. Und dann sind 4 oder 5 uniformierte Männer eingetreten in Feuerwehruniform und haben sich die Ausstellung angeschaut. Ja. Also das ist tatsächlich so, dass da ein großer Bedarf da ist. Also wenn wir jetzt mal über die Situation der Feuerwehren sprechen, im Land, ob das jetzt in Baden-Württemberg ist oder im gesamten Bundesland, dann sind die Feuerwehren in einem desolaten Zustand. Ja. Da ist enormer Handlungsbedarf da. Man hat Jahrzehnte weggeschaut. Es waren politisch andere Projekte wichtig. Es waren Kindergärten, Mensen, die Themen sind sozusagen oben aufgestanden. Und jetzt stellt man fest, dass da so ein großer Sanierungsstau da ist, dass es manchmal mit Sanieren noch geht. Also wir machen viele Machbarkeitsstudien für Kommunen, die wir begleiten, bevor es dann nachher zu einem Wettbewerb oder zu einer Entscheidung kommt. Und wir stellen immer wieder fest, inwieweit wir mit dem Bestand arbeiten können. In der Regel fängt es immer damit an, die Gemeinde möchte oder braucht ein neues Feuerwehrauto und das Feuerwehrauto passt nicht mehr durch das Tor. Dann gibt es eine Sonderanfertigung, dann kostet so ein Fahrzeug 750 bis 1 Million. Ja, sind enorme Summen, was da im Raum steht. Aber das Feuerwehrhaus erfüllt auch nicht mehr die Sicherheitsanforderungen. Das heißt, es hat keine getrennten Umkleiden für Damen und Männer. Meistens hat es gar keine Damen, auch deswegen. Oder die Umkleiden sind dann in den Fahrzeughallen. Ja, es gibt keine Abgasanlage, Abgassauganlage, die sozusagen da dafür sorgen würde, dass wenn die Fahrzeuge gestartet werden, dass die Feuerwehrkameraden nicht sozusagen den Rauch einatmen müssen. Und da kommt man dann in so eine Schleife rein und dann ist das Thema relativ bald. Wir müssen neu denken und Grundlage dafür sind ja auch immer Feuerwehreinsatzpläne, ja. Und letztendlich auch, wie der Standort überhaupt noch zukunftsfähig ist.
Okay, also ein Riesenspektrum für euch oder insgesamt natürlich auch für die Planerschaft stellt das natürlich ein Riesenpotenzial auch dar, ne? Ein Riesenauftragspotenzial.
Ich bin mir sicher, das wird für die Zukunft für das einer der Hauptaufträge sein oder der Hauptprojektarten sein, die Feuerwehren, die alle mal wieder auf Standzug bringen. Interessanterweise war jetzt auch eine der Veranstaltungen bei der Architekturgalerie dann im Zusammenhang mit der Ausstellung die Sommerreise der Stiftung Baukultur, der Bundesstiftung Baukultur, die dort zu Besuch waren und der diesjährige Bericht geht ja auch über Infrastrukturen und Feuerwehren sind natürlich Infrastrukturen.
Man denkt immer an Verkehr, an Straßen, an Brücken. Ja,
aber richtig, aber Feuerwehren sind Versorgungsinfrastrukturen. Und da, ich glaube, da ist für uns Architekten generell, Architektinnen und Architekten, ist da noch viel zu tun, ein großer Nachholbedarf. Und die Projekte haben auch einen extrem langen Zug. Also Tübingen zum Beispiel, als das Projekt, was ich vorher kurz berichtet habe, wurde eingewiesen 2022. Und da kommen ja dann die Redner und die sagen nicht nur, wie toll es ist, sondern wie lange sie auch schon dran arbeiten. Tatsächlich wurde 1973 dort in ein Provisorium eingezogen und bis zum Jahre 2022.
Unglaublich, unvorstellbar.
Aber vielleicht auch nachhaltig.
Ja. Jetzt möchte ich aber noch mal so ein bisschen mehr aufs Büro und auf eure Arbeitsprozesse zu sprechen kommen. Ein Thema liegt mir noch auf der Zunge, das ist Gauss Native Architecture. Spricht man es Englisch aus?
Ja.
Habe ich es richtig gesagt? Ja. Was hat es damit auf sich? Das hört sich ja sehr ursprünglich grün, naturnah an. Ja. Was ist das Native an Gauss.
Der Hintergrund war, dass wir uns oder ich mich intern sozusagen auch damit auseinandergesetzt habe, so begonnen 2019, was für eine Haltung haben wir? Hm. Was für eine Haltung hat das Büro? Ja, für was steht das Büro? Hm. DGNB, Stiftung Baukultur sind sicherlich jetzt, sage ich mal, so Eckpfeiler. Hm. Aber für was steht das Büro genau und was möchte das Büro bewirken? Und wir als Menschen haben eine DNA und dann ist daraus die GNA entstanden, die Gauss Native Architecture. Und das ist ein, sage ich mal, ein Kanon oder ein Thesenpapier. Das sind 44 Thesen, die unsere Architektur ausdrücken und die wir sozusagen in unsere Projekte reinbringen.
Ja, super. Und ich möchte jetzt gar nicht wissen, was diese 44 Thesen sind, sondern die kann man nachlesen auf eurer Internetseite gauss-architekten.de. Das war auch meine letzte Frage, lieber Christian. Vielen Dank.
Recht herzlichen Dank, lieber Klaus. Danke dir.
Danke dir.
Tschüss. Und das war's für heute. Am 21. und 22. November findet das Heinze Baunetz Klimafestival in der Station in Berlin statt. Das Programm steht, die SpeakerInnen und Gäste auch. Und den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Da könnt ihr das Programm anschauen und euch anmelden. Außerdem läuft die Heinze Architektur und die steht unter dem Motto Bauen im Bestand, nachhaltiges Bauen, Bauen mit Holz. Die bringt auch Fortbildungspunkte und es gibt noch zwei Veranstaltungen insgesamt und zwar am 24.09. in Köln und am 26.09. in Frankfurt. Den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt und eine Bewertung dalasst und wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. Danke fürs Zuhören, habt eine schöne Woche. Tschüss.
Architektur.
Das war der Heinze-Podcast Architekturfunk. Verantwortlich für Redaktion, Produktion und Veröffentlichung. Ich, Kerstin Kunekat, Berlin 2024.